Zum 287. Mal begrüßt euch der Sneakpot auf seinem gemütlichen Sofa. Den dieswöchigen Sneakfilm Snitch, ein riskanter Deal, haben wir nicht gesehen. Allerdings ein paar andere Filme, über die wir gerne reden würden. Von Konfetti umgeben ist Stefan Wiesbert.
Hallo.
Und Robert Krüger hat die totale Erinnerung.
Ja, das habe ich definitiv. Christoph Perner starrt Ziegen an.
Oh, sehr gern.
Ja, fangen wir mal an mit The Great Gatsby. Stefan war im Kino. Stefan, worum geht's denn da?
Ich war im Kino, wie letzte Woche ja schon angekündigt, und habe mir The Great Gatsby in 2D angeschaut.
Es ist nach wie vor schön, wie du das 2D immer sofort dazu sagst.
Ja, ist ja. Der ist ja sonst in 3D und es war wirklich ein Aufwand, ihn in 2D zu bekommen.
Also, ja. Weiß jemand von euch, ob das nach 3D-isiert wurde oder ob das Real 3D ist?
Das wird, ist bestimmt Real 3D, oder?
Ja. Ich weiß auch nicht sicher.
Würde ich auch behaupten.
Schauen wir mal nach, nur mal nach. Ja, und?
Ja, Baz Luhrmann erzählt besagte Geschichte des großen Gatsby, also eigentlich aus der Sicht des seines Nachbarn Nick Carraway, gespielt von Tobey Maguire, wie er Gatsby kennenlernt und dann quasi einen Sommer bei ihm mit ihm verlebt, also ihn beobachtet. Und es wird aber so quasi aus ein bisschen aus der Zukunft erzählt, wenn er in irgendeiner Therapieeinrichtung ist und dann rückblickend darauf auf diese Zeit dort zurückblickt und dann eben erzählt, was ihm wie wo passiert ist. Mhm. Ja, die Geschichte ist ja schon hinlänglich mehrfach verfilmt worden. Der ein oder andere von uns musste es ja auch in der Schule mal das Buch lesen. Der Martin hat ja letzte Woche erzählt, das Buch zu lesen. Musst ihr das lesen in der Schule?
Große nee. Gatsby? Ich auch nicht. Scott Fitzgerald, gell?
Ja.
Nee, Scott. Musste ich nicht lesen. Ich musste mehr Jane Austen und sowas lesen.
Ja. Ich muss sagen, dass ich, nachdem ich den Film gesehen habe, eigentlich das Buch gerne lesen möchte. Weil das Es ist halt ein unglaublicher Rausch. Er zeigt auch diese Partys. Also bei Gatsby finden immer große Partys statt, wo alle Leute aus der Stadt kommen, ohne irgendwie, dass sie eingeladen werden, sondern sie kommen einfach, weil bei Gatsby ist die Party und es sind alle da. Und wie Tobey Maguire da rumläuft und sich das ansieht. Und es sieht unglaublich toll aus. Also das ist so, das, was mich an dem Film auch so gefangen hat, die Geschichte, ob sie jetzt realistisch gut genug erzählt ist, dass man das irgendwie so verarbeiten könnte oder dass es real sein könnte, ist eine ganz andere Sache, aber es sieht einfach so toll aus.
Wie es halt so ist bei Baz Luhrmann
Filmen. Ja, es ist so ein bisschen wie Moulin Rouge, ohne dass jemand singt. Ein bisschen mehr Konfetti und ein bisschen mehr.
Noch mehr Konfetti. Oh Gott.
Ja, und was ich auch so schön finde, ich glaube, das ist aber auch so typisch Baz Luhrmann, dass jeder Ort, wo die treffen, wo irgendwas passiert, ist wie eine Art kleine Bühne. Also er bewegt sich dann immer auf dieser Bühne irgendwie, natürlich das sein Haus, dann das Haus von Gatsby, dann irgendwie so ein Schrotthändler, dann irgendwie noch so ein Raum in der Stadt und so weiter, wo sie halt immer sind. Oder zwischen der.
So wie bei diesem Anna Karenina-Film, oder was?
Den habe ich nicht gesehen. So. Und sie auch, es gibt natürlich auch Zwischensequenzen, wenn sie Auto fahren und so weiter. Aber eben diese Orte, die fühlten sich für mich so an, als hätte jemand eine Bühne hingefahren und dann stellen sie überall Kameras auf und dann filmen sie das alles und man kann es von allen Seiten schön angucken. Das ist einfach. Ja. Leonardo DiCaprio spielt so unglaublich gut. Tobey Maguire wirkt für mich irgendwie so ein bisschen wie dieser Schuljunge, den er da anfangs bei Spider-Man spielt. So total.
Das ist
so.
Er halt, gell?
Ja, aber es passt halt nicht. Und er wird leider so an die Wand gespielt, dass ich das, also das fand ich echt so ein bisschen traurig, auch wenn er dann später quasi zurückblickt auf die Zeit und so. Das ist halt so ein bisschen. finde ich, da hat's mich immer so ein bisschen verlassen, der Film. Also, wenn ich dann immer dachte so, aber der muss doch jetzt so einen guten Gegenpart haben, wenn der so toll erzählt, was er da hier jetzt wieder erlebt und so. Diese Person, die das erzählt, die muss doch auch so gut sein. Und dann kommt halt irgendwie, also das fand ich persönlich sehr enttäuschend. wenn ich ihn nochmal anschauen würde, würde ich ihn, glaube ich, auf jeden Fall in 3D angucken.
Weil ich Konfetti dann in 3D ist?
Ja, ich glaube, es wirkt auch dann noch viel intensiver. Also der ganze Film, weil man noch mehr reingezogen ist und so. Ja.
Zu den literarischen Bezügen muss uns unsere Literaturwissenschaftlerin später mehr erzählen.
Ja, ich glaube, da bin ich nicht geeignet für. Nein. Da kann ich nur...
Nicht ausreichend qualifiziert.
Ich habe mir das Buch noch nicht mal gelesen.
Wie hat diese Musik für dich funktioniert? Dass das so, das ist doch so mit Jay-Z-Musik irgendwie. Ja. Hast du da irgendwie drauf geachtet besonders? Oder?
Ja, es fällt halt schon auf. Also es sieht halt aus wie eine 20er Jahre Jazzparty.
Krass, da spielt einer meiner liebsten Bollywood-Schauspieler mit.
Und
das ist cool. Nenn seinen Namen.
Boah, ich bin ja nicht verrückt.
Amitabh Bachchan.
Wenn man ihn so ausspricht,
ich weiß es nicht. Zweimal CH hintereinander.
Ich kann ihn auch super finden, ohne dass ich weiß, wie sein Name ausgesprochen ist.
Er sieht sehr bollywoodig aus.
Einer der größten Bollywood-Schauspieler. Es war so die Generation vor Shah Rukh Khan, war das der Star überhaupt.
Aha. Dunkle Haare und ein weißer Bart, das ist eine tolle Kombination. Also das ist wirklich.
Hat nicht immer mit dunkle Haare.
Ja, ich fand die Musik passend irgendwie. Also auch natürlich, wenn eigentlich man natürlich in einer 20 Jahre Cocktailparty mehr jazzigere Musik erwarten würde oder Swing oder sowas.
Aber es war halt so es war so übertragen in unsere Zeit, aber dann genau. Irgendwie.
Es war so das, was eben nicht mehr, also bei so einer Party so eine Musik zu spielen, ist heutzutage nicht en vogue. Also das macht man nicht.
Also es war bei Moulin Rouge im Endeffekt auch so, dass dann Queen und
genau.
Konsorten gespielt werden und, ja. Und Nirvana und aber eben in einer Weise, dass es trotzdem passt.
Genau. Ja, ja und das, was halt damals war, ja, dieses Jazz noch recht neu, recht modern, recht revolutionär, dass das zu der Zeit lief.
Ja, es ist halt bis heute immer nur Lärm geblieben. Nicht so der große Jazz-Enthusiast.
Nicht der letzte Jazzer der Welt. Ja, und von daher passt es eben auch, weil es eben unpassend ist.
Mhm. Ah, und stimmt, ja.
Es funktioniert. Es ist halt gut gewählt und die Leute bewegen sich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Musik eben auch am Set lief, dass die Leute sich dazu bewegen können. Also sie bewegen sich nicht so jazzig elegant, ja. Sondern schon so, als hätten sie die Musik gehört.
Dazu hat Carey Mulligan ein bisschen geplaudert, wie die Frage ist mit dem, wenn da gespielt wird und auch geredet wird, wie das mit der Musik ist, wenn die dann tanzen. Weil das macht ja das Dialog-Recording kaputt.
Ja.
Und einige wenige der Leute im Hintergrund hatten Knöpfe im Ohr, wo sie die Musik hören und dann dazu tanzen können.
Die anderen wissen, wie sie
und die anderen müssen sich dem anschließen. Man hat ihr dann auch irgendwie vorübergehend mal einen Knopf ins Ohr getan, wo sie die Musik hören kann. Aber das hat sie dann wieder wegtun lassen, weil da kann sie sich nicht mehr auf den Dialog konzentrieren und das musste dann halt auch versteckt werden an dem anderen Ohr, wo der Kamera abgewandten Seite und so. aber du kannst halt nicht an der Aufnahme laut die Musik abfahren,
ja.
Und dann da noch Dialog-Recording machen, weil dann ist die Stimme einfach, das geht so nicht.
Ja. Nee, aber man merkt es eben, dass Leute dort die Musik gehört haben, weil die sich so bewegen, wie diese Musik da gerade ist.
Das Problem hat man ja häufig, dass so Disco-Setting... Die Leute tanzen und wenn man mal genau zuhört, merkt man, die tanzen überhaupt nicht auf den Takt und zwar keine.
Genau, wenn da irgendwie drei Leute nicht auf Takt tanzen, das ist nicht. Immer so, aber ja.
Tja, was würdest du zu der Länge sagen? Der ist 2:22 lang.
Echt?
Hat der, okay, das reicht, danke. Danke für die Antwort.
Also ich hätte gern noch 20 Minuten länger zugeguckt.
Okay.
Das war ein nicht...
sehr gutes Zeichen.
Nee, 2:22.
So steht das hier in der IMDb.
Tja, ist halt Baz Luhrmann, ja? Der unterhält einen gut.
Das, krass, nee, nie. Also, das war so unterhaltsam und.
Sehr schön, muss ich sehen.
Ja.
Denke ich auch. Gucken wir uns an.
Ja.
Auf jeden Fall angucken.
Bin auch sehr gespannt, was die Claudia dazu sagen wird. Ja, wahrscheinlich
würde ich gebe mal
total verreißen. Ach genau, Punkte.
Zurückhaltende. Nee,
das Lammfilm verreißen, die klaut ja eher unwahrscheinlich.
Ja, eher nicht. Zurückhaltende 10 Punkte.
Ihr großer.
Ja, ich glaube, das ist Redford.
Robert Redford-Fan auch. Ihr großer Filmkritik, Vorbild, wie auch immer.
Ja.
Mark Kermit war nicht ganz so angetan.
Echt?
Ja.
Wie viel hast du jetzt? 10?
10, ja.
10? Okay. Bescheidene 10 Punkte. Er
gibt bescheidene 10 Punkte, wir hören nicht mal zu.
Ich habe den ganzen Gag versaut. Zurückhaltende 10 Punkte.
Super, Gag.
Danke.
Ich wollte nochmal an der Stelle, war das die richtige Stelle mit dem Lachen?
Ja, 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 das ist toll. Gut, okay. Kannst du dann umschneiden.
Nein.
Ein Film, dem ich, dem ich vor 15 Jahren 10 Punkte gegeben hätte, wirklich einer meiner Lieblingsfilme über lange Zeit war ein Schwarzenegger-Film, nämlich Total Recall.
Ich glaube, ich habe den nicht mal die Schwarzenegger-Version gesehen.
Das war wirklich gut.
Das hast du damals schon zugegeben, als wir über den Trailer gesprochen hatten.
Hat jemand von euch die DVD?
Nö.
Doch, vielleicht habe ich die, das weiß ich nicht sicher.
Die VHS vielleicht.
Ja, das könnte sein.
Passt aber nicht in meine PlayStation rein. Und
jetzt haben wir einen Total Recall mit Jessica Biel.
Nicht nur mit Jessica Biel, auch mit Kate Beckinsale, die ich ja persönlich noch schöner finde.
Echt?
Ja.
Aber nur, wenn sie einen Lack- und Lederanzug anhat.
Hat die hier nicht... Ach nee, die hängt mal an der Tür, oder?
Die ist jetzt in der Toilette. Weil wir die Küchentür in die Toilette getragen haben. Und dann steht sie noch heute.
Jessica Biel mitgetragen.
Genau.
Also Total Recall.
Wer ist der Hauptdarsteller? Dieser fürchterliche Ire, gell?
Colin Farrell ist der Hauptdarsteller der 2012er Ausgabe von Total Recall.
Und er ist nicht mal Ire, ich weiß. Oder?
Willst du mal versuchen zusammenzufassen, worum es in dem Alten ging?
Also beim Alten durfte man sowas eigentlich nicht, denn der hatte schon ein paar interessante Twists, die man eigentlich nicht verraten durfte. Natürlich, das setzt wahrscheinlich dieser Film auch voraus, dass man den alten Film kennt, oder? Also darauf...
nicht wirklich.
Im Trailer haben sie schon... Die Rolle von Sharon Stone im Alten zum Beispiel, die wird im Trailer praktisch verraten beim Neuen.
Ja.
Also grundsätzlich geht es darum, wir leben in der nicht allzu fernen Zukunft, der Mars ist besiedelt und es geht um eine Reise zum Mars und der Protagonist, gespielt von Arnold Schwarzenegger damals eben, ist sich immer nicht so ganz sicher, was ist denn wirklich Realität oder ist er sich überhaupt sicher?
Nein, es geht ja darum, dass er zu einem Unternehmen geht, das verspricht, dass sie dir Erinnerungen einpflanzen können. Also wenn du mit deinem Leben so ein bisschen unzufrieden bist und du wirst mal wieder das erleben, dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst viel Geld in die Hand und erlebst was, oder aber du kaufst dir einfach nur
die Erinnerung daran. Und das hat natürlich zur Folge, dass du irgendwann nicht mehr so richtig weißt, was wahr ist und was nicht und an was du dich wirklich erinnerst und was dir nur eingepflanzt wurde.
Genau. Und die Prämisse ist hier die gleiche. Also das Setup ist ein bisschen anders. Wir haben
wie lange dauert so eine Erinnerung dann?
Also
kann ich mich dann an 4 Wochen erinnern, obwohl ich nur 20 Sekunden ausgeschaltet habe?
Es könnte zum Beispiel sein, dass du dich an dein ganzes Leben erinnerst. Das ist alles
Quatsch. Ja, also die versprochene Idee ist tatsächlich so,
dass
du wolltest schon immer mal Urlaub auf dem Mars machen.
Und Astronaut sein.
Du kannst dir das aber nicht leisten, dann pflanze ich dir halt die Erinnerung ein. Denn das ist sowieso am Ende alles, was dir geblieben wäre. Wenn du jetzt wirklich Astronaut wärst und du kommst wieder runter, alles, was dir bleibt, ist die Erinnerung und das Gefühl zu wissen, wie das war. Wenn ich dir das absolut täuschend echt perfekt in dein Gehirn brennen könnte. Ist das genauso viel wert, weil es nicht zu unterscheiden ist. Es ist exakt das. Du erinnerst dich, als wärst du da gewesen. Und du
Wenn ich doch weiß, dass ich es eingepflanzt bekommen habe.
Wenn du da rauskommst,
weißt du nicht mehr, was
dir eingepflanzt wurde. Weißt du es nicht mehr. Du kommst da raus und du glaubst, du warst da. Du wirst es, für dich ist es real. Es ist nur in deinem Kopf. Die Erinnerung ist nur in deinem Kopf und es ist halt perfekt nur in deinem Kopf. Die Idee ist cool. Also diese Prämisse von dem Film ist toll.
Ist wirklich cool.
Und hier ist es jetzt so, dass es nicht um eine Reise auf den Mars geht, sondern in die Erde ist nach irgendeinem, was weiß ich, das ist, der Film fängt mit dem Vorspann so an, dass er so ein bisschen so eine schematische Darstellung einer Erdkarte zeigt. Alles ist irgendwie Chemieunfall, alles tot, alles verbrannte Erde, du kannst da nirgends mehr hingehen, alles giftig. Das Einzige, was übrig bleibt, ist Britannien und Australien. Britannien ist the great colony of the great kingdom of hast du nicht gesehen? Britannia. Und das andere ist the colony. Das ist Australien. Und der Weg, wie man sich da zwischen diesen beiden bewegen kann, ist ein riesiger Fahrstuhl, der durch das Erdinnere geht.
Ja, sehr naheliegend.
Und der heißt The Fall. Und klar, der funktioniert im Grunde so, das ist ein riesiger Turm, der irgendwo in der Stadt steht. Und unter ihm ist ein wirklich tiefes Loch. Und irgendwann klinken sie einfach oben diese Halteklammern aus. Und dann fällt dieser Turm in das Loch rein und beschleunigt wie bekloppt bis zum Erdmittelpunkt. Und dann kommt Gravity Reversal.
Logisch.
Und dann fängt er an, wieder abzubremsen, weil er wegfällt vom
Erdmittelpunkt. Wenn du keinerlei Reibung hast, kommt er genauso weit.
Ja? Und dann kommt er genauso, weit. Und
aber da muss ja ein Vakuum da drin sein, oder?
Ja, nun jetzt wird man nicht einmal.
Es darf auch nicht so heiß sein, wie es eigentlich im Erdmittelpunkt ist. Vom Druck wollen wir nicht reden.
Das kann man ja isolieren.
Wer soll das gebohrt haben?
Und jetzt kommt er auf der anderen Seite wieder raus. Ist ja auch
nicht überall ganz fest, die Erde.
Ja. Das Coole ist, er kommt ja genauso weit. Das heißt, er kommt wirklich so genauso sanft, wie er nach dem Ausklinken weggefallen ist.
Einfach aus.
Kommt er dann so hin und dann machen diese Halteklammern so klink. Und greifen so zu.
Und ist ja etwas wahnsinnig wie The Core.
Ja, aber das Krasse ist, der Film macht es von den Special Effects so toll. Mhm. Diese Colony sieht so großartig aus. Also so dystopische Zukunft. Alles so Unterdrückerstaat.
Ja, sowas kann man heutzutage sehr schön darstellen. Sowas
kann man heute sehr, sehr schön darstellen. Und es ist auch so gut dargestellt. Also die Stadt.
Aber was hat das jetzt mit Recall zu tun?
Ja, ich wollte nur erstmal das Thema erklären. Okay. Wir sind nicht auf dem Mars, sondern wir sind auf einer Erde, die irgendwie so ziemlich kaputt gegangen ist.
Im Endeffekt war das ja ähnlich. Der Mars war ja auch so eine Kolonie. Ja?
Genau. Und jetzt ist es halt so, Colin Farrell ist Fabrikarbeiter. Er arbeitet an so komischen Polizeirobotern, die irgendwie die Welt unterdrücken. Das ist so eine Mischung aus Polizei und Armee. Und ist ziemlich unzufrieden so mit seinem Leben. Er hat zwar irgendwie eine sehr, sehr heiße Frau, Kate Beckinsale, wo man sich auch fragt, so schon interessant, wieso hat dieser runtergekommene Fabrikarbeiter da die heißeste Schnecke von allen. Und irgendwann beschließt er dann so, es ist ihm alles zu langweilig und er geht jetzt mal zu Recall. Und da ist die Szene, die man dann auch im Trailer sieht. Die Spritze soll ihm gerade angesetzt werden oder ist ihm schon angesetzt worden. In dem Augenblick stürmen irgendwelche Soldaten rein und er killt sie alle und verschwindet. Und da ist der Moment, wo du im Trailer schon denkst,
der Typ alles ist kein klar. Bergarbeiter.
Ja, oder die Spritze ist reingesteckt worden. In dem Augenblick beginnt der Traum. Mhm. Also das Schießen gehört, also das ist so die Frage. Ja?
Genau.
Und die Frage wird auch bis zum Ende des Films nicht wirklich beantwortet. Was ist da was? Darf ich jetzt natürlich auch nicht verraten.
Mhm, klar.
Wenn dann schön am Ende nochmal so Akzente gesetzt, wo du dann denkst, jetzt habe ich es verstanden und die ganz letzte Szene macht dann nochmal so, ups. Und also es...
So wie es also Film im Endeffekt auch gemacht hat.
Ja, und auch so ein bisschen wie es bei Inception auch gewesen ist mit dem Kreisel und dann lässt man es am Ende offen. Ja, und so Geschichten machen sie hier auch so ähnlich. Aber es ist schön verarbeitet. Und es entspinnt sich dann eine große Verschwörung und die eine Seite will die andere vielleicht angreifen und so weiter. Und wir haben dann halt Jessica Biel noch, die später eine Komplizin wird. Wir haben Bill Nighy, wenn ich mich recht erinnere, als einen Rebellenführer. Leider nur sehr, sehr kurz zu sehen. Ich sehe den ja immer verdammt gern. Der ist leider, hat wirklich nur eine kleine Rolle. Und der Oberschurke und Bösewicht wird gespielt von, und jetzt müsste ich nachschauen, wie heißt der Kerl aus... der den Heisenberg in
Watchmen?
Nein.
In dieser Serie
dem Krebskranken. Breaking Bad. Bryan Cranston. Er spielt unseren Oberbösewicht.
Okay.
Ja. Insgesamt zieht der Film für mich seine Werte aus der Optik. Also es ist wirklich schön anzusehen und ich fand diese ganze Vision dieser Welt, wie sie sich gebaut hat und wie die Leute darin agieren und so, das fand ich alles sehr schön und da habe ich das gerne beobachtet. Insofern hat mir das auch Spaß gemacht. Die Geschichte selbst und die Action ist ein reines Jump'n'Run.
Das ist schade, weil der alte ja vor allem wegen seiner Geschichte so interessant war.
Und das
und natürlich, weil der blutigste Film seiner Zeit war. Aber
ja,
der hat einen schon umgehauen, was die Story angeht.
Ja, das kann der hier absolut nicht mehr. Der hier kann dich nur noch durch die Gegend scheuchen. Es wird viel gerannt. Es sind Autoverfolgungsjagden mit magnetfliegenden Autos drin und so weiter. Und es wird viel geschossen. Aber die Story selbst lockt hier niemanden vom Ofen vor, dazu ist sie dann doch zu uninspiriert und zu, ja, sie bringt nichts Neues irgendwie. Die Grundidee, Recall macht ihr Sachen in den Kopf und vielleicht sind die real oder nicht, das bleibt, aber es fügt dem nichts hinzu und es bleibt im Endeffekt ein langes Weggerenne vor den Bösewichten und am Schluss muss man den Spieß dann halt umdrehen und gucken, wie man gewinnen kann. Optisch sehr beeindruckend. Jessica Biel hübsch, Beckinsale hübsch, Colin Farrell rennt weg, rennt viel weg.
Zu wenig Muskeln.
Nee, das stört nicht. Aber ja, wird tatsächlich teilweise ansprechend gekämpft, das muss man sagen. Ordentlich auf die Fresse. Ja, kann man gucken. Ich würde sagen, 6 Punkte.
Oh. Okay. Muss ich trotzdem noch schauen. Stefan, du solltest unbedingt den alten schauen.
Ja.
Das gut. Wirklich
wertvoll.
Ich werde es mal suchen, ob ich den irgendwo finde. Das mal
das. Haben wir noch ein Thema?
Ja, wir beide haben einen Film gesehen.
Oh ja.
Den wir in Folge 196 am 22. Februar 2011.
Tatsächlich fast 100 Folgen her.
Ja, ist lustig. Da haben wir den Film Alemannia schon besprochen.
Toller Film.
Der kam jetzt durch Zufall letzte Woche.
Ja, im Fernsehen.
Im Fernsehen. Und da ging's. Wir haben in der Vorbesprechung haben wir das ja schon irgendwie festgestellt. So, ah ja, was hast du noch gesehen? Ja, ich habe Alemannia. Ah, den habe ich auch gesehen. Der total. Aber wirklich. Oh
Gott, ich habe wieder so geweint.
Zufall. Ja, ich habe nur so durchgeschaltet und dann habe ich zu Jenny gemeint, so, oh, den musst du unbedingt gucken, ich gehe noch schnell fertig kochen und bleib sitzen, ich kenne ihn schon, guck ihn dir unbedingt an, der ist so toll.
Ja. Und ich habe ihn vor vielleicht 3-4 Monaten schon mal gesehen.
Okay.
Auf DVD und auch da schon genauso, aber wie jetzt auch wieder, der ist einfach so berührend.
Der ist so schön.
So schön.
Ich muss ja sagen,
gemacht.
Jede einzelne Szene, also jede Ort, wo sie Station machen, jedes Mal, wo es eine andere Location ist, wo irgendwie, ist es jedes einzelne für sich ist so toll.
Man schmunzelt immer. Und
ja, es funktioniert, aber es funktionieren halt auch viele Sachen einfach einzeln als ja, nicht als Kurzfilm, aber schon so als
dieser Snippet. Einbürgerungstest am Anfang. Hast du wahrscheinlich gesehen, weil du noch gekocht hast.
Ja.
Die Eltern sind ja irgendwie seit 40 Jahren in Deutschland und sollen jetzt einen deutschen Pass kriegen.
Wo er träumt.
In der Nacht vorher träumt. Und träumt halt so, wie sie da den Pass kriegen und dann als Test müssen sie dann erstmal so einen Schweinebraten essen. Das hat halt der Standesamt da in seinem Schrank. Ja,
mach Schublade auf, kommt Scheintaxe raus.
Diese Kleinigkeiten. Ja, oder auch diese Weihnachtslieder, diese.
Ja, wenn auf Deutsch Weihnachtslieder gesungen werden und die halt nicht verstehen.
Klingt halt so wie es in ihren Ohren deutsch klingen würde. So.
Ja, aber ich finde, also für mich klingt es auch deutsch, beziehungsweise so ein bisschen
deutsch, aber
nordisch, also viel, ja. So ein bisschen norwegisch-schwedisch vielleicht, sowas.
Man versteht eigentlich nichts, aber es ist irgendwie deutsch.
Ja.
So Kleinigkeiten, ja, oder auch, wie dann ganz am Ende die, so ein Fest oder so, und da sitzen dann jeweils die Schauspieler von den, die sie als Kind gespielt haben, und die alten Schauspieler sitzen zusammen, alle sind so zusammen, man weiß so, okay, in Gedanken sind alle da, ist eben auch die Vergangenheit da, und ach, ist einfach so gut gemacht.
So toll.
Ah. Ich habe so geweint, die ganze Zeit.
Das ist wirklich, wirklich ein unglaublich toller Film.
Ja.
Kann man jedem empfehlen.
Jo, stimmt.
Also auch wenn man eigentlich nicht so deutsche Produktion und erst recht vielleicht nicht sowas, so Migrationskomödien oder wie heißt das dann?
Ja doch, es ist eine Migrationskomödie, kann man schon sagen.
Wenn man das eigentlich nicht so guckt, aber das
ist wirklich toll.
Unbedingt angucken, ist wirklich gut.
Ja, und zwar, und eine der Darstellerinnen, Petra Schmidt-Schaller, jetzt bekannt aus dem neuen Tatort Hamburg, gell? Das ist die neue, die ja gar keine Polizistin ist, sondern nur Praktikantin oder sowas.
Ach, die mit dem hier Wonkan.
Genau, mit dem Butan.
Wonkan. Nein.
Die wiederum die Tochter von dem Chef von der Soko Leipzig ist, aber jetzt sind es zu viele Querverweise.
Was?
Ja, der ist ja auch schon ein alter Schauspieler. Auch Schmidt-Schaller. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt.
Aha.
Gleichwohl.
Bob, ja.
Erzähl doch mal was über deine Ziegen.
Habe Ziegen angestarrt.
Liebe Hörer, ich verabschiede mich jetzt mal. Ich muss ins Training.
Aha.
Aber ihr macht ja weiter.
Ja, ja, genau.
Willst du hier rüberkommen?
Wir machen zum weiteren Ende.
Dann seid ihr weiterhin dreidimensional.
Ich gehe mal darüber.
Machen wir mal einen fliegenden Wechsel.
Ich habe auch vor ein paar Jahren Männer, die auf Ziegen starren, gesehen.
Ich bin jetzt hier. So.
Und es hat mich nicht so umgehauen. Ich hatte damals gedacht, das wird ein super Film, aber war es dann gar nicht.
Wenn man den Trailer geguckt hat, hat man gedacht, dass es super lustig wird. Das ging mir auch so. Mhm. Dass ich, der kam jetzt kürzlich im Fernsehen, eins Festival. Und ich habe mich voll gefreut und habe ihn aufgenommen und habe dann irgendwie Flasche Wein aufgemacht, mich vor den Fernseher gesetzt und habe gedacht, so jetzt amüsiere ich mich mal richtig. Hm. Das blieb dann leider aus.
Nix.
Ja. Also ich finde, mal grundsätzlich die Geschichte, es geht um eine Einheit von Fernsehern bei der US-Armee. Es spielt irgendwie gleichzeitig heute zu Zeiten oder vor einigen Jahren zu Zeiten des Irakkriegs und auch außerdem gleichzeitig in den 80ern, wo diese Einheit aufgebaut wurde. Und es springt immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden Zeitebenen. Und es geht um eine Einheit von Fernsehern, was irgendwie so wohl der Versuch war. Und das ist so loosely based on facts. Also die US-Armee hat da wirklich wohl mal mit rum experimentiert. Unsinn, ja. Ja, so Psy-Soldaten, die irgendwie versuchen sollen, durch übersinnliche Fähigkeiten
den Gegner
auszuspionieren oder halt irgendwie Dinge.
Könnt ihr mal dieses
Knistern lassen? Das ist echt nicht gut.
Die Theresa schafft es sogar ohne Psy-Kräfte uns auf der Fassung zu bringen. Die Fern mit einer Tüte knistern.
Das ist Fern-Podcast-Versauen durch in der Küche mit Tüten knistern. Also die versuchen so Fernkriegermäßig irgendwie, was weiß ich, es ging darum, Leute aufzuspüren und wo man nicht weiß, wo die sich aufhalten. Und dann holt man halt so einen Fernseher, der legt sich dann auf die Couch, raucht irgendwie ein bisschen Gras und sagt dann irgendwann, der ist im Jemen, so in der und der Stadt, in dem und dem Gebäude. Und angeblich hat das auch manchmal funktioniert.
Ja, ja.
Und, ist schon recht. Und wir haben jetzt also diese Einheit geleitet von einer Figur, die von Jeff Bridges gespielt wird, der überzeugt irgendeinen höheren General, dass er diese Einheit aufbauen darf und baut sich dann im Grunde...
Ich meine, dass der bekiffte Spinner gut spielen kann, ist ja nichts Neues.
Nein, das ist nichts Neues. Und er macht im Grunde spielt den Dude wieder, könnte man sagen. Ja.
Tschüss. Ciao.
Tschüss. Stefan haut ab. Das ist so ein bisschen wirklich... er baut halt eine Einheit von Hippies auf. Und die laufen dann mit langen Haaren auf der Militärbase rum und das ist auch so ganz lustig. Und dann haben wir...
Das ist ein bisschen gehaltlos.
Das ist sehr gehaltlos. Die Ideen sind immer wieder ganz cool. Man schaut da so rein und denkt sich, oh ja, irgendwie witzig und so, nett gemacht. Aber es folgt nichts daraus. Es ist irgendwie, es hat keinen... Ja. Die Gags sind auch alle müde. Also die ganze Einheit wird dann noch... Kevin Spacey stößt dann noch zu der Einheit. George Clooney gehört zu der Einheit.
Und dann der Typ aus Avatar, der Sergeant, oder? Spielt der nicht hier den Oberbefehlshaber?
Ja, stimmt. Das ist einer von den Generälen, die er da überzeugt. Der rennt gleich am Anfang erstmal gegen so eine Wand, wo er versucht irgendwie, ob er da durchlaufen kann.
Klappt nicht.
Und nun ja, die zweite Ebene des Films ist dann die in der Irakkriegszeit. Da kommt dann Ewan McGregor dazu, der spielt dann einen jungen Reporter, der sich von seiner Frau, also seine Frau trennt sich von ihm. Und er sucht ein Abenteuer und geht in den Irak, weil er irgendwie was erleben will und da irgendwie groß rauskommen möchte als Reporter und lernt dann dort George Clooney kennen, der irgendwie auf einer Undercover-SEA-Mission ist und die werden natürlich entführt und es gibt tausend Sachen drunter und drüber gehen da los und er lernt dann darüber so ein bisschen über diese SEA und will dann Artikel drüber schreiben und Clooney will aber gar nicht, dass er über ihn schreibt. Mhm. Und in so Hin- und Herblenden wird dann halt diese Geschichte dieser SEA-Einheit erzählt und es kommt dann zu einem absurden Finale, was gar kein so ein richtiges Finale ist. Also die haben eigentlich keine richtige Mission und das wabert so vor sich hin.
Dann erklären wir vielleicht noch, warum der Film Männer, die auf Ziegen starren heißt.
Ja, es gibt eine
Legende.
Eine Legende darin, dass die eben diese SEA durch ihre Remote-Fähigkeiten durch bloße
Remote-Fähigkeit.
Naja, durch ihre bloße Konzentration.
Du meinst, die haben Drücker?
Ja, die haben die Telekinese oder so, keine Ahnung. Also er kann quasi die Ziege anstarren und so lange anstarren und sich auf sie konzentrieren und irgendwie der Ziege.
Bis die Ziege vor Langeweile gestorben ist.
Bis der Ziege das Herz stehen bleibt durch Anstarren. Und
ja.
George Clooney ist der Einzige, der es jemals geschafft hat. Und Dem ist einfach das einzige Mal eine Ziege gestorben, zufällig.
Die ist einfach zufällig in dem Moment. Das lässt der Film ja offen. Also der Film tut schon so, die Szene ist wirklich gut. Wie die Ziege dann so im letzten Augenblick nochmal so mit der Zunge so sich über den Mund leckt, weil sie am Wiederkäuen ist irgendwie, oder was? Sind Ziegen überhaupt Wiederkäuer? Ich habe keine Ahnung. Klar. Und dann steht sie da so und bumm, fällt sie dann wirklich so extrem übertrieben und extrem zu schnell einfach so um und liegt auf der Seite und ist schlagartig tot. Das sind so Momente, wo du denkst, so, ja, lustig, aber der Film liefert dann nichts nach. Also die Komödie bleibt vollkommen blutleer. Mhm. Was sehr schade ist, weil der hat so viele lustige Sachen. Diese Leute nennen sich immer Jedi-Kämpfer. Mhm. Und es sind dann so Szenen drin, wo Ewan McGregor in einem Hotelzimmer in einem Sessel sitzt.
Der ja wirklich Jedi
ist. Der ja wirklich Jedi ist, wie wir alle wissen. Und Clooney erklärt ihm irgendwas und sagt dann Jedi-Krieger und Jedi-Kämpfer und so weiter. Und Ewan McGregor sagt, was Jedi, was ist denn das? Also erklären Sie mir das mal. Das sind so Momente, wo du denkst, das ist schön. Das ist einfach, das hätte alles Potenzial als ein Teilchen in einem großen Puzzle von vielen guten Gags eine lustige Komödie zu machen, aber es bleiben halt leider nur ganz wenige einzelne glänzende Teilchen in einem Puzzle von
ziemlich langweiliger
und vielem grauen Quatsch. Ja. Mhm. Das ist echt schade. Also, Männer, die auf Ziegen starren, leider keine Empfehlung, auch wenn ich mir alles andere gewünscht hätte.
Ja.
So ist es. Jetzt wollte ich eigentlich mit Stefan noch über das Champions League-Finale reden.
Ich hab's nicht gesehen.
Du hast es nicht gesehen, mit dir kann ich da nicht drüber reden. Die Bayern haben die Champions League gewonnen. Mehr gibt's dazu nicht, nee, zu sagen. Nee, war ein schönes Spiel. War die ganze Zeit ziemlich auf Angriff gebürstet, ziemlich schnell, ziemlich guter Fußball. Ich hab's gerne angeschaut, es war ein schönes Spiel. Und du hast in einer Bar gesessen, in dem es keinen Fernseher gab, genau, und hast darauf gewartet, dass es endlich aufhört.
Richtig. Aber es war super, weil ganz wenig Leute in der Bar waren.
Ja.
Dadurch.
Genau. Ja, ich war in einer anderen Bar in Frankfurt und wurde auch gefragt, wo denn der Rest...
Die hassen Fußball.
Genau, ja, sowas ähnliches habe ich geantwortet. Die Frage lautete, wo ist der Rest vom Schützenfest?
Irgendwo ist kein
Fußball. Und dann habe ich gesagt, ja, die springen hier rum, aber die sind da, wo kein Fußball ist. Ja, so ist es. Theresa, hast du genug geknistert? Dann beenden wir jetzt.
Ich habe genug gehört jetzt.
Ach so, okay.
Ja, genug gehört, weil wir heute schon den vierten Podcast aufnehmen.
Ja, das stimmt.
Ihr könnt euch freuen, es gibt bald wieder Nachschub im Cocktail-Podcast-Bereich.
Genau. Dann werden drei Sendungen aufgezeichnet.
Richtig.
Die wir in Kürze ausstrahlen werden.
Falls du mich fragen sollst, was ich geschaut habe noch, wir haben DS9 geschaut.
Ja, natürlich.
Aber wir haben es jetzt fertig geschaut.
Hey.
Und ich habe viel geweint in der letzten Folge.
Echt, ist sie so traurig?
Sie ist einfach berührend. Es ist einfach schön, wenn du all die ganzen alten Leute nochmal zusammen... Es ist schon ganz schön auf die Tränendrüse gedrückt, schmalzig, aber es ist einfach schön.
Okay.
Und es ist berührend. Und jetzt schauen wir Voyager.
Aha.
Ich habe mir jetzt die Staffel... Ist mittlerweile auch für 80 Euro erhältlich, komplett.
Neelix
und
genau, seine Freunde.
Richtig.
Seven of Nine.
Aber der Captain ist halt... Das hat Theresa auch gleich nach der Pilotfolge festgestellt. Captain...
Janeway
ist halt indiskutabel. Also die ist halt...
Die ist eine Nullnummer, ja.
Die ist eine Nullnummer und ist halt so von sich überzeugt. Allerdings in gewisser Weise natürlich glaubhaft. Die ist halt so eine Streberin, wie man sich die in diesem Bereich... Wie
jeder auch, sie eine solche kennt.
Ja, aber wie das auch passt bei einem Captain der Sternenflotte. Also, dass die so sympathische Typen wie Captain Sisko sind, ist halt auch nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Also.
Naja, das stimmt vermutlich.
Die ist halt so ein Karrierist, so ein total von sich überzeugter,
der viel, wie du halt so sein musst, um so in solchen Strukturen erfolgreich zu sein.
Genau, viel zu nah an die Leute rangeht und wirklich kaltblütige Entscheidungen trifft, auch über die oberste Direktive hinweg oder
ja, über Leichen gehen und Ellbogen ausfahren und so. Ja. Das sind halt so Charaktereigenschaften, die du vermutlich tatsächlich haben musst, um da anzukommen.
Also insofern ist sie wirklich glaubhaft, obwohl ich ja trotzdem nicht abnehme, dass sie wirklich gut ist in ihrem Job, auch wenn sie auf dem Maschinenraum da rummacht und da alles rettet. ich glaube ihr das einfach nicht. Aber
hast du denn den neuen Star Trek im Kino jetzt schon
noch gesehen? Noch nicht, nee.
Gehst du rein?
Ja, schau ich mal an.
Okay.
Ja, die Theresa war so ein bisschen, weil es geht auf DS9 ja los, die Voyager hängt an DS9.
Ja, ja, ich weiß.
Und Theresa so, wie ist das, spielt es auch da? Er sagt, ja, es hängt alles zusammen, es ist sehr konsistent, dieses Universum, mit Ausnahme der zwei neuen Filme.
Mit Ausnahme der zwei neuen Filme, die einfach mal alles rebooten.
Genau.
Tja.
Aber das ist schon das Schöne auch, dass so, ja, Quark taucht wieder auf in der ersten Folge. Und er ist ja wie bei DS9 am Anfang auch.
Genau, am Anfang da ist, taucht der Picard ja auch auf, genau. Ja. Und Worf ist ja dann auch
genau,
drüben.
Genau, Worf ist ja so richtig drüben.
Ja, gut, also dann werde ich jetzt dann doch mal anfangen, DS9 zu schauen. Ich bin noch nicht begonnen. Also nicht wieder begonnen, es mal in der richtigen Reihenfolge zu gucken.
Es lohnt so sehr.
Hast du ja gesagt,
ja,
was du dich freuen kannst.
Ja. Und damit schließt sich der die Vorhang. 287. Ach so. Folge. Ich hoffe, das war die richtige Nummer. Ich weiß es gerade nicht. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wo wir dann vielleicht wieder eine Sneak waren und Claudia möglicherweise wieder dabei ist und nochmal über den Gatsby redet. Hm. Wollte sie eigentlich heute schon machen. Hat dann terminlich nicht hingehauen und sie wollte aber eigentlich unbedingt dringend.
Ja.
Das liefern wir nach. Bis dann. Tschüss.
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 Konfetti umgibt uns. Und es riecht nach Scheiße.
Wieso soll es nach Scheiße riechen?
Das ist ein Patty Snellis Zitat. Ja. Zum 287. Mal begrüßt euch der Sneakpot auf seinem gemütlichen Sofa. Leider waren wir diese Woche nicht in der Sneak und haben deswegen auch nicht Snitch, ein gefährlicher Deal, ein riskanter Deal gesehen. Haben aber ein paar weniger andere Filme, die wir gerne besprechen und ja. Deswegen möchte Stefan mit euch. Nein, das ist alles schlecht. Wir machen das alles nochmal.
Gut erkannt.